Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Diaz.
Heute Morgen, 6 Uhr, mit Barbara Peter.
Und das sind unsere Themen heute. Kommt es bei Sulzer heute zum großen Machtkampf zwischen dem russischen Oligarchen Viktor Wechselberg und dem Verwaltungsrat? Das ist die Frage, die heute früh nicht nur Sulzer-Aktionäre interessiert. Die Schweiz zieht eine positive Zwischenbilanz nach den ersten 3 Monaten Dublin-Abkommen. Die Zusammenarbeit im Asylwesen mit den anderen Staaten funktioniere gut. Bei Verhören des amerikanischen Geheimdienstes sollte medizinisches Personal die Leiden der Häftlinge lindern. Doch jetzt zeigt ein IKLK-Bericht, dass das Gegenteil der Fall war. Guten Morgen. Der Bund hat gegen Sulzer Großaktionär Viktor Wechselberg ein Verfahren eingeleitet. Denn möglicherweise hat er die Meldepflicht verletzt, als er seine Beteiligung am Winterthurer Industriekonzern aufgebaut hat. Der Sulzer Verwaltungsrat diskutierte am Abend, ob Wechselberg wegen diesem Verfahren heute sein Stimmrecht an der Generalversammlung überhaupt wahrnehmen kann oder nicht. Durchgesickert ist nichts aus der Sitzung, aber die Angelegenheit ist brisant, denn Wechselberg möchte Verwaltungsratspräsident Ulf Berg an der heutigen Sulzer GV auswechseln. Ich habe heute früh Susanne Gieger von unserer Wirtschaftsredaktion gefragt, warum er denn Verwaltungsratspräsidenten auswechseln möchte.
Auf den ersten Blick mag das erstaunen, denn Ulf Berg hat in den letzten 5 Jahren den Sulzer-Konzern sehr stark positioniert auf dem Markt. Er setzte auf langfristiges Denken, hat entsprechend eine Unternehmenskultur, Mitarbeiterkultur geschaffen. Aber die zwei Herren, die haben das Heu nicht auf derselben Bühne. Und das hat sich schon ganz am Anfang abgezeichnet. Sie haben deshalb ein Abkommen gemacht, dass Viktor Wechselberg eben sich nicht ins Geschäft einmischen darf. Dieses Abkommen läuft aber im Mai ab dieses Jahres. Und deshalb will er nun natürlich Ulf Berg stürzen.
Wie stehen denn die Chancen, dass er mit seinem Plan durchkommt?
Ja, im Normalfall muss man sagen, wenn man 31% des Unternehmens hat, und das hat Viktor Wechselberg mit seinem Unternehmen Renova, da hat er eigentlich sehr große Chancen. Nun ist aber eben das Strafverfahren eröffnet worden gegen ihn und das schwächt natürlich seine Position. Es stellt sich auch die Frage, wie sehr sind eben seine Stimmen auch rechtmäßig einzusetzen. Das ist das eine. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass an der Generalversammlung alles normal läuft und dass man ihm die Stimmen lässt, dann wird es sehr stark abhängig werden, wie viele Aktionäre an der Generalversammlung teilnehmen werden, wie viele ihre Stimmen wahrnehmen werden. Denn je mehr da sind, umso weniger zählen natürlich diese 31%.
Angenommen, Ulf Berg wird gestürzt. Was bedeutet das für das Traditionsunternehmen Sulzer?
Also dann ist die Zukunft ganz sicher offen. Es wird sicherlich Veränderungen geben in den Führungspositionen. Also wichtige Führungskräfte werden wahrscheinlich das Unternehmen verlassen. Und da steckt aber auch eine Knacknuss drin, denn eigentlich hat man eben Viktor Wechselberg immer vorgeworfen, dass er keine Strategie hat. Und das irritiert, verunsichert und man befürchtet sogar auch, dass er die Sulzer, die sehr gut gelaufen ist in den letzten Jahren, dass er diese zusammenführen will mit seinem anderen Unternehmen, wo er beteiligt ist, mit OC Oerlikon. Und da läuft es gar nicht gut zurzeit. Und das wiederum könnte natürlich die Sulzer schwächen.
Soweit die Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Susanne Gieger. Wir bleiben in der Schweiz. Seit 3,5 Monaten gilt in der Schweiz das Dublin-Abkommen. Das bedeutet, dass Asylsuchende, die hier einen Asylantrag stellen, dies aber schon in einem anderen Dublin-Staat, also in einem EU-Land, in Norwegen oder in Island getan haben, dass diese Asylsuchenden dorthin zurückgeschickt werden können. Jetzt zieht der Bund eine erste Zwischenbilanz. Einzelheiten hat Monika Zumbrunn.
Das Dublin-Abkommen ist seit Mitte Dezember in Kraft. Seither hat die Schweiz knapp 1000 Übernahmegesuche gestellt. Bei über der Hälfte, die bis heute beantwortet wurden, stimmten die entsprechenden Länder zu. Vor allem Italien, wo viele Bootsflüchtlinge aus Afrika landen, die dann auch gleich vor Ort registriert werden. Die Zusammenarbeit mit den Dublin-Staaten funktioniere gut, erklärt Jonas Montani vom Bundesamt für Migration. Die erhoffte Signalwirkung sei bereits eingetreten.
Das ist für die Schweiz insofern positiv, dass auch ein Signal ausgesandt wird, dass wer in der Schweiz ein Zweitgesuch stellt, wieder in das ursprüngliche Land zurückkommt. zurücküberstellt werden kann.
140 Asylsuchende sind bereits ins Erstasylland zurückgeschickt worden, bilanziert das Bundesamt für Migration. Die Schweiz musste bisher nur gerade 7 Personen zurücknehmen. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe hat diese Zahlen in etwa erwartet, bleibt aber skeptisch. Denn, so Mediensprecher Jan Golle, eine Zustimmung zu einem Übernahmegesuch sei noch lange keine Übernahme.
Tatsache ist, dass unter den europäischen Ländern hapert es beim Vollzug von Rückschiebungen, so dass es ein wenig kühn ist, bereits heute von einem Erfolg zu sprechen. Man sollte wirklich überprüfen, was mit dem Vollzug passiert.
Die Schweizerische Flüchtlingshilfe will genau beobachten, wie die Schweiz den Rechtsschutz im Asylwesen handhabt, damit die Asylbewerber nicht zwischen den Ländern hin und her geschoben werden.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, hat Gelder für die OECD gesperrt. Dies als Reaktion auf den Entwurf von schwarzen und grauen Listen. Mehr dazu in den Meldungen, jetzt mit Andrea Joost.
Es geht um 136.000 Euro, die für die Zusammenarbeit zwischen der OECD und den G20-Ländern budgetiert waren. Zusammen mit Österreich, Belgien und Luxemburg habe die Schweiz in einer OECD-Ratssitzung das Veto gegen den Budgetposten eingerichtet, teilt das SECO mit. Die OECD hatte den Entwurf für die Listen von Steuerparadiesen ohne Wissen der betroffenen Mitgliedsländer ausarbeiten lassen und dem G20-Gipfel ausgehändigt. Die Schweiz hat dem UNO-Sicherheitsrat Vorschläge gemacht, wie er seine Arbeitsmethoden verbessern könnte. Der Rat solle offener und transparenter werden. Zudem sollten Beschlüsse wirksamer umgesetzt und ein allfälliges Veto begründet werden. Damit könnte der Sicherheitsrat seine Autorität stärken, sagte der Schweizer UNO-Botschafter Peter Maurer vor der Generalversammlung in New York.
In Guantanamo und anderen US-Militärgefängnissen wurde gefoltert. Und mitgemacht hat auch medizinisches Personal. Zu diesem Schluss kommt ein Geheimreport des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Doch dieser Geheimreport ist jetzt öffentlich. Max Ackermann.
Mediziner als Folterknechte. Laut einem Bericht des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes hat medizinisches Personal bei Verhören des US-Geheimdienstes in Guantanamo mitgewirkt. Es ging dabei offenbar weniger um den Schutz der Gefangenen als um die Unterstützung der Folternden. Die Sanitäter stellten sicher, dass die Verhörmethoden möglichst weit gehen konnten, aber kurz vor dem Tod des Befragten gestoppt wurden. Das sei ein grober Verstoß gegen die medizinische Ethik, heißt es im IKRK-Bericht. Dieser wurde bereits vor 2 Jahren geschrieben, aber als streng vertraulich eingestuft. Jetzt hat ihn der Journalistikprofessor Mark Danner auf der Internetausgabe des Magazins The New York Review of Books dennoch veröffentlicht. Für ihn ist der Bericht auch deshalb bedeutend, weil eine international hoch angesehene Organisation die Verhörmethoden an mindestens 14 Gefangenen auf Guantanamo ausdrücklich als Folter bezeichnet. Das IKRK stellt auch Verstöße gegen internationales Recht und gegen die amerikanische Verfassung fest. Dokumentiert werden unter anderem Waterboarding, das beinahe Ertränken von Häftlingen, Schlafentzug, wochenlange Stehen in unbequemer Haltung, Schläge und andere Verhörmethoden. Ein IKRK-Sprecher in Washington missbilligte die Veröffentlichung des Geheimberichtes. Zum Inhalt wollte er nicht Stellung nehmen.
Es ist gleich 6.09 Uhr. Zu weiteren Meldungen aus dem Ausland.
Nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien ist die Zahl der Todesopfer auf 235 gestiegen. Rund 1.000 Menschen wurden verletzt, wie die Behörden mitteilen. 17.000 Menschen sind obdachlos. Bei einem kräftigen Nachbeben stürzten am Abend in L'Aquila weitere Häuser ein. Mit einer Stärke von 5,3 war der Erdstoß fast so stark wie das erste Erdbeben in der Nacht von Sonntag auf Montag. In Deutschland will die Regierung deutlich mehr Geld für sogenannte Autoverschrottungsprämien bereitstellen. 5 Milliarden Euro statt 1,5 Milliarden wie bisher. Damit sollen insgesamt 2 Millionen Deutsche, die ein neues Auto kaufen, für ihren alten Wagen 2.500 Euro erhalten. Die Maßnahme soll die von der Krise stark betroffene Autoindustrie unterstützen. Das hochverschuldete Irland kämpft weiter gegen die schweren Folgen der Finanzkrise. Die Iren müssen bald deutlich mehr Steuern zahlen. Zudem will das Land 1,5 Milliarden Euro einsparen. Dies verlangt ein Notbudget, das der irische Finanzminister im Parlament präsentiert hat. Um den Finanzsektor zu stärken, soll eine staatliche Agentur geschaffen werden, welche die faulen Kredite der angeschlagenen Banken übernimmt.
Moldawien, das die kleine ehemalige Sowjetrepublik zwischen Rumänien und der Ukraine, gilt als ärmstes Land Europas und macht kaum je Schlagzeilen. Das ist seit gestern anders, seit sich tausende Oppositionsanhänger heftige Gefechte mit der Polizei liefern. Die Demonstranten fordern den sofortigen Rücktritt der kommunistischen Regierung. Mark Lehmann berichtet.
Mehr als 10.000 Demonstranten versammelten sich in der Hauptstadt Chisinau, um gegen die Anerkennung der Wahlergebnisse vom Wochenende zu protestieren. Bei den Wahlen erhielten die regierenden Kommunisten 50% der Stimmen, was ihnen eine klare Mehrheit im Parlament sichern würde. Die Opposition bezeichnete den Unengang als undemokratisch und fordert Neuwahlen. Bei den Straßenschlachten sind im Laufe des Tages Dutzende Demonstranten und Polizisten verletzt worden. Jugendliche Randalierer zerstörten die Inneneinrichtungen des Parlamentsgebäudes und setzten Teile davon in Brand. Eine Frau starb an einer Rauchvergiftung. Der schlecht ausgerüsteten Polizei gelang es nicht, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Präsident Wladimir Voronin sprach von einem Staatsstreich und bat das Ausland um Hilfe. Die EU verlangte ein sofortiges Ende der Gewalt. Dennoch hat die Opposition angekündigt, die Proteste mit zusätzlicher Unterstützung von Demonstranten aus anderen Landesteilen heute fortsetzen zu wollen.
Und vor der Börse jetzt noch zum Sport, Andrea Just.
Im Eishockey-Playoff-Final hat Kloten dank einem 4:0-Sieg die Serie gegen den HC Davos ausgeglichen. Auch in den Auf-Abstiegsspielen steht es jetzt 2:2, Biel schlug Lausanne 4:1. In der Fußball-Champions League sind die ersten beiden Hinspiele der Viertelfinals ausgetragen worden. Manchester United und Porto spielten unentschieden 2:2 und auch das Spiel Villarreal gegen Arsenal endet unentschieden 1:1. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 7.790 Punkten, minus 2,3%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.586 Punkten, minus 2,8%. Der Dollar wird zu einem Franken 14,63 gehandelt, der Euro zu einem Franken 51,34 bzw. zu einem Dollar 32,06.
Und das Wetter heute ist es trotz Wolken zeitweise sonnig, nur vereinzelt gibt es Schauer bei 19 Grad. Sie hörten heute Morgen zum Ersten. Für die Inhalte ist heute Tobias Fessler verantwortlich, für die Moderation Barbara Peter.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.